Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, ich habe mich in der letzten Woche natürlich mit dem Thema von Korruption und Lobbyismus in meiner eigenen Partei beschäftigen müssen. Ich finde, dass meine Parteiführung sehr klar reagiert hat, dass man sich in dieser Krise als Repräsentant und gewählter Abgeordneter nicht bereichern darf. Ist das was Systematisches in der Politik und meiner Partei oder ist es im Vergleich zu anderen Parlamenten und anderen Ländern bei uns eigentlich kein großes Problem?
Naja, ich würde spontan sagen, ein Problem ist es immer. Und das ist ein Problem. Es wird ja auch nicht relativiert dadurch, dass es fast überall woanders vergleichbare Probleme gibt. Es gibt halt, wenn man eine bestimmte Machtposition hat und bestimmte Netzwerke nutzen kann, immer die Verlockung, eine eigene Situation auszunutzen, um solche Dinge zu tun. Also ich glaube auch eigentlich nicht, dass es mehr wäre als vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder 40 Jahren. Wir haben diverse Affären gehabt, auch in der Bundesrepublik. Also Gelegenheit macht Diebe, lautet ein altes, langweiliges Sprichwort, was aber gleichzeitig stimmt. Ja, und insofern ist es ein Fall, würde ich mal relativ nüchtern sagen, das kommt vor und wenn es vorkommt, muss man dagegen vorgehen. Und wie Ihre Partei das ja jetzt treuherzig versichert mit entsprechenden schärferen Regelungen und Präventionen abfedern.
Glauben Sie, dass ein verschärftes Lobbyregister oder der Zwang, da alles transparent zu machen, wirklich sinnvoll ist? Oder führt es nicht dazu, dass unabhängige Abgeordnete, die natürlich auch noch andere Berufe haben und andere Verantwortung oder auch Anteile an Unternehmen haben, in so eine Bürokratiepflicht gezogen werden, dass jeder Auftrag des Unternehmens, an dem man beteiligt ist, da irgendwie in einem riesigen Aufwand offengelegt werden muss?
Naja, das ist halt das Problem bei der Sache. Wir haben es ja an vielen anderen Stellen auch, dass die Aufwände, noch überhaupt irgendetwas zu tun, so groß werden und sozusagen der Repressionsdruck so stark wird, dass man keine Lust mehr hat, überhaupt irgendwas zu machen. Ich kenne es aus dem Bereich der Projektförderung, wo mittlerweile die Details eines sogenannten Verwendungsnachweises, also wo man nachweist, wofür man das bewilligte Geld ausgegeben hat, so unfassbar, also bis zur letzten Briefmarke detailliert aufgeführt werden müssen und doppelt belegt und mit Kontoauszügen, wo man dann die anderen Ein- und Ausgänge schwärzen muss. Und da sagt man, wisst ihr was, behaltet doch euer Geld. Ja? Also, aber wenn man sagt, behaltet euer Geld, heißt das, ein bestimmtes Projekt wird nicht gemacht. Also wenn man so will, ein zivilgesellschaftliches Engagement, was möglich wäre, wird nicht übernommen. Und das sind die Dialektiken der Kontrolle. Und zu viel Kontrolle führt natürlich erstens zu einem unfassbaren bürokratischen Overload und zu einer Frustration bei Leuten, die tatsächlich irgendwas machen wollen.
Ich finde es nach wie vor gut, dass unsere Abgeordneten noch parallele Jobs haben oder eine Karrieregeschichte, bei der sie nach einer Wahl oder nach einer Amtsperiode auch weitermachen können, weil ich glaube, dass dadurch auch der Zwang und auch die Pflicht, diesem Abgeordnetenjob weiter irgendwie machen zu müssen und irgendwie auch der Druck in seiner Kreispartei, sich immer wieder aufstellen zu lassen, niedriger ist, wenn man weiß, man hat auch finanzielle Alternativen und eine Unabhängigkeit. Würde es helfen, wenn man das Gehalt der Abgeordneten erhöht oder ist es hoch genug?
Ich glaube, das ist hoch genug. Also und das kann ja wie immer im Kapitalismus sowieso nie hoch genug sein, dass es nicht Kolleginnen und Kollegen gibt, die es gerne noch ein bisschen mehr hätten. Also ich glaube, das kann es nicht sein. Und der andere Aspekt wäre ja auch noch, eigentlich haben wir es ja gerne, wenn Abgeordnete und Politiker nicht nur Abgeordnete und Politiker sind, sondern auch in anderen Lebensbereichen irgendwas tun. Heißt unterm Strich, am Ende ist es eine Frage der politischen Kultur. Also eigentlich eine normative Frage, keine Frage, die man wirklich bis ins Letzte verregeln kann oder verregeln sollte. Und das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Thema, was worüber wir sprechen könnten. Was ist denn eigentlich die politische Kultur, die uns gegenwärtig, Sie sind dichter dran, ich bin mehr der Konsument von Politik und politischen Auseinandersetzungen, aber ich sage es ungern, dennoch war ich noch nie so desillusioniert über unsere politische Klasse wie im Moment. Und das nicht wegen Korruption, sondern wegen Dilettantismus, Chaos, Dummheit und solchen Kategorien. Das, wie gesagt, ich bin ein glühender Verteidiger, wissen alle, dieses Staates und bin auch kein Freund von Politik-Bashing, ganz im Gegenteil. Aber die Corona-Krise zeigt doch, sagen wir mal, an bestimmten Stellen ein gewisses Unvermögen.
Ist das ein systematisches Problem oder einfach jetzt ein spontan personelles?
Nee, da es ja durch alle Parteien geht und alle irgendwie erstens das Erwartbare und zweitens das Unzulängliche sagen, ist es ein systematisches Problem. Und da sind Sie viel besser, das zu analysieren, weil Sie sind ja Mitglied einer Partei. Und mir scheint das Problem als Außenstehender zu sein, dass die Rekrutierungsmechanismen in Parteien, was Führungspersonal angeht, einfach sehr, sehr schlecht sind, beziehungsweise nicht auf Eigenschaften setzen, die für die Gesellschaft insgesamt auch gut sind, sondern auf Eigenschaften setzen, die vielleicht innerhalb der Verteilungsmechanismen in den Parteien irgendwie gut und förderlich sind, aber dann hat man am Ende in einer Krisensituation eben völlig hilflose Leute dort sitzen, die gut sind, andere wegzumobben, aber nicht gut sind, ein kreatives Krisenmanagement zu machen.
Ich habe mich ja sehr früh in meiner Parteimitgliedschaft mit Parteistrukturen und Parteiarbeit beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, dass sämtliche Gruppen diskriminiert werden, schon auf Basis der Parteistrukturen, und habe mich dafür Reformen eingesetzt und hatte natürlich das Gefühl oder habe es bis heute, dass man in sämtlichen Parteien modernisieren kann, was themenspezifisches Engagement angeht, was digitales Engagement angeht, was auch hierarchiefreies, projektbasiertes Engagement angeht, damit man so auch modernere Zielgruppen gewinnen kann. Ich merke aber, dass in dem Moment, in dem es diese formal modernen Partizipationsstrukturen gibt, die Leute trotzdem, gerade die jungen, irgendwie vitalen Leute, die ich da irgendwie mit irgendwie rekrutiere, die zweifeln oder die verzweifeln an einer Art von politischen Kultur, die ich als sehr ähnlich empfinde wie in anderen Industrien, nämlich dass Aufstieg über Ähnlichkeit funktioniert. Und dass man deswegen insgesamt jemand, der reformiert, der etwas Neues einbringt, stellt ja gleichzeitig den Status quo in Frage. Und wenn ein Obriger dich dann fördern soll, dann bescheinigt man ihm gleichzeitig, wenn es ein Unterschied ist zu seiner Politik, dass er es falsch gemacht hat. Das heißt, es ist ja gleichzeitig ein Spiegel für diejenigen, die aktuell da sind. Und wenn es anders gemacht werden soll, ist es ein Stück weit ja auch ein Schuldeingeständnis. Und dadurch entwickelt sich ein Mechanismus von Ähnlichkeit einfach.
Ja, und dann ist es eine Frage der jeweiligen Kultur, ob die Ähnlichkeit eine, jetzt sage ich es mal so etwas abwegig, eine Ähnlichkeit in der Menschenfreundlichkeit ist oder eine Ähnlichkeit im Ellenbogeneinsatz oder in der Fixierung nicht auf Inhalte, sondern auf Wege und so weiter und so weiter. Ja, das mit der Ähnlichkeit, klar, lässt sich auch relativ schwer, glaube ich, beheben, aber mir scheint es doch in den Parteien noch extremer zu sein als in Unternehmen, die ja teilweise einfach unter dem Zwang stehen, sich flexibler bewegen zu müssen. Also die haben ja durch das Lernen von unterschiedlichen Managementmodellen, durch äußeren Druck, durch diverse Beratungskonzepte, da kommt schon noch was anderes an. Also dass man auch mal jüngere Leute fördert oder so. Ja. Aber ich denke, im Prinzip ist diese Auswahl nach Ähnlichkeit eine höchst fatale Angelegenheit, natürlich.
Das ist ja ein Stück weit dieses Philipp-Amthor-Syndrom, dass man als sehr junger Mensch schon so etwas ausstrahlen sollte wie sein eigener Bürgermeister, damit der Bürgermeister sich in den jungen Jahren widerspiegelt und gleichzeitig sich selbst eigentlich fördert und bestätigt, indem man den jungen Nachwüchsler, der einem ähnlich ist, dann eigentlich nach oben bringt.
Ja, das ist ja schon spooky eigentlich. Aber was ich im Grunde genommen schlimm finde, jetzt nehmen wir mal nicht Ihre Partei, sondern nehmen die andere große ehemalige Volkspartei, die sich ja nun durch die völlige Abwesenheit einer kollegialen Kultur auszeichnet. Und das finde ich ja schrecklich. Und wenn man die Vorstellung hat, politisch tätig zu werden, aus irgendeinem ethischen Motiv heraus, aus einer Verantwortung heraus, und wächst in so eine Struktur hinein, wo man weiß, also das ist ja die Partei mit der Solidarität, aber da würde es im Zweifel, wenn es um irgendwas geht, eben genau keine Solidarität geben, sondern ein gnadenloses Abschießen und so. Das ist schlecht für die politische Kultur. Und das Schlechte dieser politischen Kultur zeigt sich meines Erachtens nach, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es gerade einen Politikwechsel gegeben hat, in dem Sinne, dass wir von wissenschaftlich orientierter Politik auf Stimmungspolitik übergehen. So, und das ist ein ganz großes Problem, weil ich glaube, Normalparteien können normale Politiker hervorbringen, die mit Normalsituationen umgehen können. Aber wenn wir eine Krisensituation haben, sind diese Normalfähigkeiten nicht ausreichend. Und wir sehen ja, die beziehen sich wechselseitig, jetzt wo der Wahlkampf auf Hochtouren zu laufen beginnt, sozusagen auf das, was sie können. Und ich sag's mal personalisiert, weil das vielleicht sogar ein neutrales Beispiel ist. Wenn man in den letzten 2 Wochen Interviews mit dem armen Helge Braun, Minister im Kanzleramt, gesehen hat, dann sieht man, da spricht jemand, der sich selbst kein einziges Wort glaubt. Ja, er glaubt sich kein einziges Wort, weil er es besser weiß, aber er muss natürlich, in dem Fall aus Loyalität zur Bundesregierung, das sagen, was er sagt. Aber dasselbe Phänomen haben wir ja ansonsten auch, dass dort marxistisch gesprochen Charaktermasken sprechen, die sich vielfach gar nicht selber glauben, aber ihren Text verfertigen müssen. Und das macht mich fertig, weil das ist für politische Kultur ganz, ganz schlecht, weil das merken ja auch die Leute.
Aber wären wir mit der eigenen Politik nicht zufriedener, wenn wir nicht durch die Globalisierung das Beispiel und den Wettbewerb mit anderen Ländern so simultan und schnell spüren würden? Also das große, zum Beispiel die große Corona-Stimmung, die gab es ja erst, indem wir gemerkt haben, wie schnell Israel geimpft hat, wie schnell Großbritannien geimpft hat, wie das Testen bei uns funktioniert, wie schnell jetzt die USA impfen. Also ist das vielleicht eine neue, moderne Bedingung, dass wir gerade in dieser globalen Krise die Antworten der anderen Länder sehen und deswegen strenger auf unsere eigene Politik gucken?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Unzureichende so evident ist, weil wir haben ja einfach den Zeitfaktor. Ja, bei der ersten Welle war das Krisenmanagement erstens gut und zweitens deswegen stand es außerhalb der Kritik, weil da gab es noch keine Erfahrung und das auf Sicht fahren und das sehr konsequent umzusetzen, das hat funktioniert. Worüber jetzt ja dann entsprechend auch Moderatoren und Interviewerinnen in den Nachrichtensendungen und sowas ja unwirsch nachfragen ist, was ist denn in der ganzen Zeit passiert? Ja, in den 11, 12 Monaten für die Schulen, für das Sicherstellen von Schnelltests, für die Organisation des Testens, für Sequenzierung, also für tausende von Sachen, worüber wir jetzt sprechen könnten. Und dann ist ja das Bedrückende, der Kaiser ist nackt, weil das haben sie alles nicht gemacht. Und dann sitzen sie irgendwie da und machen Politikersprech. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Und das ist etwas, wo man dann sagen kann, dann hättet ihr eine Taskforce einsetzen können und müssen von Leuten, die das kompetent managen können. Vielleicht erwarten wir von Herrn Haselhoff auch nicht, dass er eine Krise managen kann. Ich persönlich würde das nicht tun. Ich würde dem nicht mal, was weiß ich, meinen Hund zum Gassi gehen geben. Aber wenn man das auch nicht erwartet, dann sollten die das von sich selber nicht erwarten und dann sollten sie eine Taskforce einsetzen und das Ding professionell managen, wie es übrigens Organisationen im Krisenfall auch tun. Es ist ja Hybris zu glauben, wir könnten das alles. So, und dann stellt sich raus, nee, da gibt es auch unheimliche Defizite und dann gibt es irgend so ein Lavieren und dann gibt es ein Gegeneinander ausspielen und dann werden Opfer ausgeguckt und so weiter. Und das ist erstens nicht hilfreich fürs Management und zweitens schlecht für die politische Kultur.
Dann ist es, also ich lese daraus auch wieder so eine Unreife im Umgang mit Interessenvertretung auf der einen Seite und wissenschaftlicher Kompetenz auf der anderen Seite. Weil die sich immer nur im Dualismus gegenüberstehen, statt zu sagen, man kann genauso gut Interessen abwägen und vertreten, indem ich im richtigen Moment Wissenschaftler in der Methodik zu Rate ziehe. Aber ich habe das Gefühl, dass wir eine politische Kultur haben, auch beim Klimawandel, wo es darum geht, entweder soll der Wissenschaftler auch die Interessenvertretung übernehmen, was eben nicht sein Job ist, deswegen ist man gegen die Wissenschaftler, oder aber der Interessenvertreter, von dem ich eine schlaue Methodik erwarte, kann sie nicht leisten. Also man ist entweder auf dieser extrem politischen Seite von Interessenvertretung und Abwägung oder auf dieser extrem wissenschaftlichen Seite von, es gibt diese eine autoritäre, effiziente Lösung. Stattdessen gäbe es doch eigentlich Raum, dass beide ihren Job machen, aber in einer kooperativen Allianz.
Na, absolut. Wobei das Problem ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meistens keine Ahnung davon haben, wie Öffentlichkeit funktioniert. Das hat ja eine gewisse Tragik, insbesondere in der Klimawissenschaft, wäre ein anderes Thema. Und dass sie auch nicht wissen, wie der politische Betrieb funktioniert. Aber was wir interessanterweise ja tatsächlich sehen können, ist, dass das auch sehr elegant wechseln kann. Also, dass wir jetzt über Monate hinweg eine Orientierung von Politik an einer Wissenschaft, oder sagen wir zwei, an der Virologie und an der Epidemiologie hatten, übrigens auch sehr verengt, und dann plötzlich ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass man sich nicht an Wissenschaft mehr orientiert, sondern jetzt an irgendwie gefühlter Stimmung oder so. Und beides ist in dieser Vereinseitigung natürlich fatal und spricht wiederum auch nicht für die politische Kultur.
Aber ist die Wechselhaftigkeit in der Debatte, mal auf das eine mehr zu hören, mal auf das andere zu hören, dann irgendwann zu merken, ich vermisse doch noch eine ganz andere Disziplin, ist das nicht auch der Reichtum unserer politischen Kultur?
Wenn wir positiv das Gespräch beenden wollen, ja.
Gut.